Kolosser Kapitel 4, nur die ersten zwei Verse. Ich lese allerdings nochmals von Kolosser 3 ab Vers 18 bis 4, 2. Hier heißt es, ihr Frauen, seid euren Männern untertan, wie sie es geziemt im Herrn. Ihr Männer, liebet eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allen Dingen, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizet eure Kinder nicht, damit sie nicht unwillig werden. Ihr Knechte, gehorchet in allen Dingen euren leiblichen Herren, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, als solche, die den Herrn fürchten. Was immer ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisset, dass ihr vom Herrn zur Vergeltung das Erbe empfangen werdet. So dienet dem Herrn Jesus Christus. Denn wer Unrecht tut, wird wiederbekommen, was er Unrechtes getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, behandelt eure Knechte gerecht und gleich, da ihr wisset, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Verharret im Gebet und wachet darin mit Danksagung. Das Thema der heutigen Predigt heißt Umgang mit Arbeitern und das Gebet. Und ich denke, hier in Kolosser Kapitel 3, hier ab Vers 18, konnten wir bisher ganz viele praktische Anweisungen finden. Das hineinspricht in alle Stellungen, Frauen, Männer, Kinder, das Verhalten auch innerhalb von Familien. In der letzten Predigt, da hatten wir uns auseinandergesetzt, wie sich die Knechte verhalten sollen, worin wir heute viel mehr Arbeits- oder Dienstverhältnisse sehen, Arbeitnehmer. Und alles ging darauf hinaus, eine beständige Grundhaltung zu haben, in allen Kategorien. Und zwar sollte eine Grundhaltung da sein, vor allen Dingen spricht er das auch im Kontext hier bei den Knechten an, aber es geht uns wirklich alle an und das ist eine Herzensgrundhaltung. Und diese Herzensgrundhaltung, die finden wir hier in Vers 23, wo der Apostel Paulus sagt, was immer ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisset, dass ihr vom Herrn zur Vergeltung das Erbe empfangen werdet, so dienet dem Herrn Christus. Das heißt, wenn wir das nochmal kurz auf die Knechte projizieren, dann heißt es, auch an Arbeitsplätzen soll nicht in erster Stelle dem Arbeitgeber gedient oder gearbeitet werden. Sondern an erster Stelle soll immer der Herr Jesus stehen. Man soll immer von Herzen auf den Herrn Jesus ausgerichtet sein. Und Paulus ermahnt uns auch hier in Gottes Wort, es soll keine Augendienerei stattfinden, dass man vor irgendwelchen Chefs oder Leitern einer Firma schön herumtut. Und wenn sie weg sind, tut man was ganz was anderes. Also soll keine Augendienerei stattfinden. Das heißt, dem Arbeitgeber oder anderen auch nicht schön tun, um sich selber gut darzustellen. Und wie schnell kann man auch vor Arbeitgebern oder natürlich auch vor sonstigen Mitmenschen irgendetwas vorheucheln, sich schön darstellen und innerlich gar nicht so dabei sein, wie man das äußerlich tut. Gottes Wort sagt dagegen, was immer ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn. Damit hatten wir uns das letzte Mal ausführlich beschäftigt. Aber ich möchte heute mit dem ersten Punkt nochmals darin einsteigen. Denn es ist einfach auch eine wichtige Sache, die wir nicht vergessen sollten. Darum erstens von Herzen für den Herrn. Das soll der erste Punkt sein. Von Herzen für den Herrn. Und ich möchte euch an dieser Stelle nochmals fragen, gilt diese Anweisung nur für Knechte bzw. Arbeitnehmer oder können wir diese Anweisung nicht auch für alle unsere Lebensverhältnisse übertragen? Spricht es nicht auch in alle unsere Lebensverhältnisse hinein? Und wir müssen sagen, oh doch, ganz bestimmt. Auch wenn sich zum Beispiel eine Ehefrau dem eigenen Mann unterordnen soll, wie es die Schrift sagt, so soll sie das letztendlich von Herzen für den Herrn tun. Oder wenn ein Kind seinen Eltern gegenüber gehorsam sein soll, warum soll es das tun? Nur für die Eltern? Nein, letztendlich von Herzen für den Herrn. Zumindest sobald es an den Herrn glaubt. Natürlich auch, wenn wir unsere Alltagsangelegenheiten erledigen, die mit dem Arbeitsplatz gar nichts zu tun haben, so sollen wir letztendlich alles, was wir tun, von Herzen als für den Herrn tun. Egal, ob das zu Hause ist oder ob es am Arbeitsplatz ist oder ob es in der Gemeinde ist. Immer wieder daran denken, alles von Herzen für den Herrn. Vielleicht wird dies gerade auch schnell an Arbeitsplätzen oder auch im Alltag vergessen. Wenn man in einem Arbeitsverhältnis steht und einen Arbeitsauftrag hat oder einem die Arbeit angewiesen hat, dann kann sehr schnell der Chef an erster Stelle stehen und nicht der Herr Jesus. Oder dass man eben für sich selbst arbeitet oder sich selber eben gut darstellen will und dass es eben innerlich nicht von Herzen für den Herrn getan wird. Natürlich geht man zum Arbeiten, um seinen nötigen Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist auch gut und richtig so und der Herr wird es auch immer segnen. Und wohl würde kaum jemand zum Arbeiten gehen, wenn er keinen Lohn dafür bekommen würde. Doch wenn man auch Lohn für seine geleistete Arbeit bekommt, so sind wir letztendlich, auch wenn wir den Lohn nach Hause tragen, wiederum auf den Herrn geworfen. Auch wer einen Lohn mit nach Hause nimmt, der kann mit seinem Lohn nämlich nicht einfach tun, was er will. Denn wir sind letztendlich nur Verwalter für das, was wir bekommen, auch fürs Arbeiten. Ja, wir können es sehr klar aus Gottes Wort erkennen. Uns gehört letztendlich der Lohn gar nicht. Wir sind nämlich nur Verwalter. Wir dürfen das verwalten und das eben dann wiederum im Willen des Herrn, weil es dem Herrn gehört. Und so soll auch der Umgang mit dem Geld wiederum von Herzen auf den Willen des Herrn ausgerichtet sein. Ja, liebe Freunde und Geschwister, so ist es, wenn wir unser Leben dem Herrn Jesus geben. Dann müssen wir wissen, er hat in allen Lebensbereichen etwas zu sagen und er möchte in allen Lebensbereichen wirksam sein und geehrt werden. Wenn er uns durch sein kostbares und teures Blut erkauft und erlöst hat, und das hat er bei allen getan, die wahrhaftig an ihn glauben, so gehören wir eben nicht mehr uns selbst, sondern wir sind mit ihm gekreuzigt und gestorben und wir haben durch ihn neues Leben bekommen. Und wie wichtig ist das für uns, dass wir das in allen Lebensbereichen erkennen. Hey, ich gehöre gar nicht mehr mir selber. Ich habe gar keinen Anspruch mehr auf Dinge, wie ich gemeint habe, sie vorher zu haben. Und das vergessen wir so schnell. Dabei wissen wir viele Schriftstellen, zum Beispiel Galater 2, Vers 20, wo es heißt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt aber im Fleische, das heißt in meinem Leibe lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst zu mich hingegeben hat. Und ich denke, es wäre sehr, sehr schön, wenn wir es alle heute Morgen aus Erfahrung, ja und auch aus Freude heraus bezeugen und bestätigen könnten, wie wunderbar es ist, diesen Herrn zu haben, den Herrn Jesus, solch einen großen und herrlichen Herrn zu haben, dem wir überhaupt in dieser Weise dienen dürfen. Weil das ist bei weitem nicht selbstverständlich, dass er uns überhaupt im Leben erhält. Denn seid ihr darin gewiss, ein Eigentum des Herrn Jesus zu sein, das ist nicht eine herabwürdigende Sache. Ein Eigentum des Herrn Jesus zu sein, das ist auch keine erdrückende Last. Oh, hab ich schwer. Jetzt habe ich den Herrn Jesus angenommen und jetzt habe ich nur noch Lasten, nur noch Probleme. Und vorher habe ich es doch viel leichter gehabt, da konnte ich doch immer das tun, was ich wollte. Aber denke mal zurück, wenn du dich zum Herrn bekehrt hast, ob es vorher so viel leichter war oder ob du damals eine klare Linie hattest für dein Leben, ob deine Ziele besser waren als heute. Also von mir aus, ich kann es sagen, es waren keine besseren Ziele. Und ich musste immer irgendwie ausbalancieren im Leben, wo kann es überhaupt lang gehen, was ist dran oder was möchte ich mir selber für Ziele setzen und so weiter. Einer, der den Herrn Jesus nicht hat, der hat es nicht leichter. Nein, wir sind jetzt diesem Herrn angehörig. Ja, wir sind sein Eigentum. Natürlich gehört es da auch dazu, dass man auf ihn hört und dass man auch das tut, was man sagt. Das mag manchmal schon nicht immer ganz leicht sein. Aber wir müssen uns immer wissen, Es ist ein Vorrecht, diesem Herrn zu gehören. Und es darf keine erdrückende Last sein. Höchstens, dass wir seine Anliegen für uns annehmen und sie immer wieder zu ihm bringen, dass das für uns eine Last ist, das mag sein. Aber letztendlich ist es ein Stand im höchsten Adel. Ein Stand im höchsten Adel, den es gibt. Und den Herrn Jesus zu haben, ist eine wunderbare Befreiung. Wisst ihr, die Menschen draußen, die den Herrn Jesus nicht haben, die wissen oft gar nicht, warum sie überhaupt dieses oder jenes tun, warum sie täglich zum Arbeiten gehen oder sich abmühen. Wie gesagt, es ist gut, wenn man seinen täglichen Lebensunterhalt bestreiten kann und das nötige Einkommen haben darf. Und Gott segnet auch Arbeit, das ist klar. Doch bei vielen Menschen geht das eben weit darüber hinaus, um den normalen Lebensunterhalt zu bestreiten. Denn wir wissen, das Menschenherz ist unersättlich. Können die Menschen jemals genug bekommen? Wir sehen das doch überall. Das Menschenherz ist unersättlich, auch wir erwischen uns oft dabei. Und viele meinen, nur im Leben glücklich zu sein, wenn sie dieses und jenes haben. Und wenn sie dieses und jenes haben, dann brauchen sie noch einmal etwas. Dann ist es nämlich noch nicht genug, dann brauchen wir noch einmal was. Und wenn man das andere hat, dann brauchen wir wieder etwas Neues. Natürlich ist es nicht in allen Ländern so leicht wie bei uns, aber in unserem materialistischen Deutschland, da möchte man immer und fortwährend wieder etwas und nochmal etwas und das brauche ich noch und jenes noch und wenn ich schon etwas habe, dann brauche ich wieder das Neueste von dem. Das ist ein Schmarrn. Dazu lässt der Herr uns nicht arbeiten, dazu lässt er uns nicht leben. Viele Menschen haben auch das Bedürfnis, durch Erfolg im Beruf und im Anhäufen von Vermögen etwas in der Gesellschaft zu gelten oder eigene Sicherheiten anzuhäufen. Doch ist das ein Lebensziel? Vor dem Herrn auch nicht. Das ist doch nicht der Lebenssinn, einfach gut verdienen zu können und sich vieles anzuhäufen oder vor den Menschen etwas gelten zu wollen. Und wenn man dann etwas erreicht hat oder viel erreicht hat, dann möchte man natürlich auch entsprechendes Ansehen vor den Menschen genießen. Ich habe es ja erarbeitet, ich habe es ja geschafft, schaut mich an. Schnell geht es dann auch in Angeberei hinein, es geht direkt in Prestigeverhalten hinein. So dass dann andere Leute sagen, oh, schau dir mal den an, so was der es gebracht hat. Boah, so ein vermögender Mensch. Schau mal an, wie der sich kleidet. Sieh nur an, was er für ein teures und schickes Auto fährt. Oder in welch imposanten Gebäude er wohnt. Wow, da muss was dahinter stecken. Oder was der oder die sich alles leisten kann. Schau dir mal das an, das ist ja pompös. Und wo der jetzt wieder im Urlaub war. Poh. Und vieles mehr. Das sind Gründe, warum manche Menschen zum Arbeiten gehen. Warum sie sich abrackern im Leben. Natürlich gibt es auch andere Gründe. Das war nur einige Gründe von vielen. Es gibt auch andere Gründe, um vieles im Leben zu erreichen. Man könnte die verschiedensten Gründe aufzählen. Aber vielleicht denken auch manche Menschen gar nicht sonderlich darüber nach. Sie sind halt in unserem Land, sie sind in unserem System drin und sie bemühen sich eben, weil sie alles so machen und schön, wenn man zu was kommt und dann ist es auch gut. Naja, das kann auch so sein, aber wie ist das bei uns? Liebe Freunde und Geschwister, die wir dem Herrn Jesus angehören. Tun wir auch nur etwas, um unser Ansehen aufzupolieren oder um etwas darzustellen oder weil es halt alle so machen? Wenn das so unser Denken wäre, dann wäre es bestimmt falsch. Nein, bei uns soll es anders sein. Unsere Beweggründe, die sollen immer im Herrn verankert sein. Wir sollten uns immer fragen, als Kinder Gottes, tue ich das, was ich tue, eigentlich für den Herrn? Tue ich das, was ich tue, eigentlich für den Herrn? Und wenn ich es für den Herrn tue, tue ich es von Herzen für den Herrn. Oder wenn ich dieses oder jenes tue, muss man auch manchmal fragen, ist es überhaupt im Willen des Herrn? Man kann sich ja schnell auch etwas ausdenken, und dann sagen, ja, ich tue es von Herzen für den Herrn. Und dabei möchte man nur seine eigenen Wünsche verwirklichen. Auch das kann geschehen. Und es ist immer so wichtig, auch darüber nachzusinnen und auch im Wort zu forschen, was ist Gottes Wille? Wir müssen es mehr und mehr lernen, Gottes Willen auch in seinem Wort zu erkennen und auch die Prinzipien des Wortes Gottes zu erfassen. An der Stelle möchte ich fragen, was sagt denn sein Wort grundlegend zu uns? Was sagt sein Wort grundlegend zu dir und zu mir? Das ist das, was ich vorhin schon in Galater 2, Vers 20 gesagt habe. Sein Wort sagt uns, dass wir uns selbst gar nicht mehr gehören, sondern wir gehören dem, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und somit soll also seit unserer Bekehrung all unser Tun und Handeln letztendlich dazu dienen, dass unser Herr und Erlöser darin geehrt wird. Und dass wir sagen, nicht mehr mein, sondern dein Wille geschehe. Zumindest lehrt der Jesus uns auch so beten in Matthäus 6, Vers 10. Dein Wille geschehe, im Himmel, also auch auf Erden. Und genau das mag in unserer heutigen Zeit auch für uns immer mehr eine Herausforderung sein. Denn ich brauche es euch ja nicht zu sagen, von allen Seiten möchte uns die Welt und unsere heutige Gesellschaft mit ihren Denkweisen und mit ihren Lebensvorstellungen beeinflussen. Und heute hat die Welt und Gesellschaft viel mehr Möglichkeiten denn je. Ich brauche euch das nicht zu sagen, was heute alles für Möglichkeiten da sind. Allein der Einfluss der Medien, das ist so gewaltig. Und man muss sich dessen manchmal wirklich regelrecht entreißen. Doch lieber Bruder, liebe Schwester, halte dir beständig Gottes Wort vor Augen. Nur darin können wir auch vor dem Herrn bestehen. Denke an Bibelstellen wie zum Beispiel Römer 12, Vers 1 und 2. Vielleicht können wir das mal aufschlagen, wer die Bibel zur Hand hat. Römer 12, Vers 1 und 2. Bekannte Verse, aber manchmal treten sie doch in den Hintergrund, wenn man sie wieder eine Zeit lang nicht gehört hat. Ach ja, das habe ich schon mal gehört. Aber das war mir gar nicht mehr so drüber bewusst. Römer 12, Vers 1, da sagt der Apostel Paulus, ich gebe euch eine Ermahnung weiter, ihr Brüder. Ich ermahne nun euch nun, ihr Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringet als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und in Vers 2 sagt er dann, und passet euch nicht diesem Weltlauf an, sondern verändert euer Wesen durch Erneuerung eures Sinnes, um prüfen zu können, was der Wille Gottes sei, der gute und wohlgefällige und vollkommene. Wir haben es heute Morgen von Alexander gehört in der Leitung. Gott schafft von Tag zu Tag Erneuerung des inneren Menschen, das ist wunderbar. Aber wir sollen mit Gott auch mitwirken. Und sollen uns schließlich auch verändern lassen. Verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes. Und wenn wir uns immer mehr zu Gott hin verändern lassen, so werden wir auch nicht mit diesem Weltlauf im Gleichlauf gehen. Gottes Wort sagt, pass dich eben nicht diesem Weltlauf an. Werde nicht gleichformig dieser Welt, sondern verändere dein Wesen. Erneuere deinen Sinn. Ja, prüfe, was der Wille Gottes ist. Und bringe Gott deinen Leib bzw. deinen Körper dar. Das ist ja interessant. Paulus sagt, dass ihr eure Leiber darbringet als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das heißt also, ich soll jetzt meinen Leib für Gott darbringen. Mehr oder weniger auf den Altar legen. Und das, was ich durch meinen Leib wirke, soll zu seiner Ehre und Verherrlichung dienen. Was ich sage, was ich tue, wie ich handle. Ja, und das ist natürlich nicht immer so einfach, dass uns das immer gelingen würde. Liebe Geschwister, solche Aufforderungen und andere, das sind wirklich auch Herausforderungen, denen wir uns täglich in allen Lebensbereichen stellen müssen. Und sicherlich werden wir immer wieder darin versagen, ich auch. Doch das sollte dich und mich letztendlich nicht aufhalten, dass wir darin weitergehen, dass wir uns darin bemühen, dass wir uns darin nach Gottes Willen ausstrecken. Und ihr werdet sehen, es wird Veränderung geben auf Dauer. Aber wir sollen auch dranbleiben. Aber lass dich nicht gleich von jeder Kleinigkeit enttäuschen. Und wir wissen es von Gott her, dass Gott nicht ungerecht ist. Er sieht deine Bemühungen und er freut sich um deine Bemühungen. Und er möchte dir auch für deine Bemühungen reichlichen Lohn zukommen lassen. Nicht nur für die Knechte oder für die Arbeitnehmer, die am Arbeitsplatz arbeiten, nein, sondern er möchte dir für alle deine Bemühungen Lohn zukommen lassen. Für alles, was in ihm und für ihn getan ist, dafür wird er dich und mich mit seinem wunderbaren himmlischen Erbe belohnen. Und das himmlische Erbe, das wird eben bei jedem etwas anders ausfallen. Aber der Herr belohnt unser Tun, wenn es in ihm getan ist. Und dabei geht es nicht nur, wie hier im Vortext jetzt, wenn wir wieder auf Kolosser 3 zurückkommen, um Frauen, Männer, Kinder oder Knechte beziehungsweise Arbeitnehmer. Nein, sondern die Liste geht jetzt noch weiter. Denn es gibt noch eine Gruppe, die in unserem heutigen Textabschnitt erwähnt wird. Nämlich hier in Kapitel 4, in Vers 1, da wird auch von Chefs gesprochen. Von Chefs beziehungsweise von Arbeitgebern. Ja, es gibt auch Chefs und Arbeitgeber, die zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind. In unserem heutigen Textabschnitt, da werden sie als Herren bezeichnet. Paulus bezeichnet sie als Herren. Was ist mit denen? Was ist mit den Herren? Was ist mit den Chefs? Können die jetzt einfach tun und lassen, was sie wollen? Können die einfach ihre Arbeitnehmer oder damals eben die Knechte oder Sklaven so halten und behandeln, wie sie wollten? Oh nein. Auch sie sind jetzt Jünger des Herrn Jesus geworden, wenn sie an den Herrn Jesus glauben. Wie könnten sie dann anders handeln, als wie es der Herr Jesus von ihnen haben will? Auch diese Leute sind jetzt unter seine Verantwortung gestellt oder in seine Verantwortung. So kommen wir zu einem zweiten Punkt. Erstens, von Herzen für den Herrn. Zweitens, Anweisungen an die Herren. Jetzt geht's nicht um den Herrn, sondern jetzt geht's um die Herren. Anweisungen an die Herren. Gottes Wort sagt zu den Herren, die zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind, hier in Kapitel 4, zunächst in Vers 1 folgendes. Ihr Herren, behandelt eure Knechte gerecht und gleich, da ihr wisset, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Oh, wie wichtig ist das auch für diese Leute, die in führenden Positionen stehen. Sie sollen sich darüber bewusst sein, wenn sie auch hier auf Erden hohe Positionen haben, vielleicht als Chefs oder als Manager oder Verwalter, was es auch immer sein möge, Herren in bestimmten Positionen, dass sie aber letztendlich nicht die höchste Instanz sind, sondern dass auch sie einen Herrn im Himmel haben. Und das schafft ganz große Verantwortung für diese Leute. Denn jetzt erst recht haben sie einen Herrn im Himmel, seit sie an ihn zum Glauben gekommen sind. Vielleicht waren diese Chefs, Manager oder wie sie Paulus nennt, Herren vor ihrer Bekehrung selbst von sich eingenommen. Hatten nur an ihren persönlichen Vorteil gedacht. Vielleicht waren sie zu ihren Untergebenen sehr, sehr hart, streng, vielleicht auch brutal. Was hat schon ein Sklave gegen einen Herrn zu sagen? Und womöglich waren sie auch mit ihren Untergebenen, mit ihren Knechten oder Sklaven auch willkürlich und sehr ungerecht. Das letzte Mal hatten wir es uns ja angesehen, dass unter Knechten auch Sklave übersetzt wird. Sklaven oder Leibeigene. Wie schnell kann man als Herr an den Sklaven oder Knechten seine Macht demonstrieren? Wie schnell kann da auch ein Herr seine Macht missbrauchen? Die Sklaven oder Knechte, die wurden ja damals teilweise fast wie Tiere gehalten. Oder wie ein Abschaum, mindere Gesellschaft. Auf die brauchen wir keine Rücksicht nehmen. Und wenn sie bei der Arbeit draufgehen, dann gehen sie halt drauf, dann kaufen sie sich einen neuen Sklaven. Ist ein Verbrauchsgegenstand, fertig. Das waren schlimme Zeiten. Und was sind in der Zeit der Sklavenhaltung oder über die Jahrhunderte, wo Sklaven gehalten worden sind, das ging ja mehrere Jahrhunderte, was sind da alles für unwürdige Dinge mit Menschen begangen worden. Das kann man sich ja gar nicht ausmalen, auch wenn man Berichte hört, was da alles getrieben worden ist in der Geschichte. Unbegreifliche Dinge für uns heute. Doch jetzt waren einige solcher Sklavenhalter oder Dienstherren auch zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen. Sie waren jetzt Jünger Jesu geworden. Und das hieß im ersten Augenblick nicht, dass sie jetzt alle ihre Sklaven oder Knechte freilassen mussten. Ja, würden sagen, ja, jetzt ist er zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen, jetzt soll er mal zuerst mal alle seine Sklaven freilassen. Aber vielleicht hatten sie auch Unternehmen und Betriebe, wo sie angewiesen waren auf die Sklaven. Das sagt die Schrift nicht. Sie müssen jetzt alle ihre Sklaven sofort freilassen. Nein. Wobei wir natürlich sehr froh sind, dass in späteren Erweckungszeiten die Sklaverei auch hier in Deutschland und Europa abgeschafft wurde. Ich denke, wir können heute froh und dankbar sein, dass es die Sklaverei nicht mehr gibt. Vielleicht versteckte Sklaverei, aber nicht mehr offiziell, wie das damals war. Doch die Bedingungen von Sklaven, Knechten, Arbeitern oder Bediensteten, die sollten sich jetzt zum Guten wenden. Heutzutage kennen wir keine Sklaven mehr oder Knechte, sondern vielmehr kennen wir Arbeitsverhältnisse. Wir kennen Arbeitsverhältnisse jeglicher Art. Heute sprechen wir von Chefs und Arbeitern oder von Angestellten und anderen. So sind heute als Herren vielmehr Chefs bzw. die Arbeitgeber gemeint, die mit ihren Arbeitnehmern entsprechend gut umgehen sollten. Und das Schlagwort, das uns der Apostel Paulus hier weitergibt oder den Herren weitergibt, heißt: Behandelt eure Knechte gerecht und gleich. Also die Schlagworte sind gerecht und gleich. Oh, da fragt manch einer vielleicht, sind das nicht Dinge, die die Gewerkschaften in den letzten Jahrzehnten oder im letzten Jahrhundert hervorgebracht haben? Die Gewerkschaften sind doch die, die für Gerechtigkeit und Gleichheit sorgen, oder nicht? Ja, natürlich, sicherlich auch. Gewerkschaften haben viel bewegt, auch viel Gutes für die Arbeiter getan. Wenn jedoch von Alters her alle Arbeitgeber Gottes Wort beherzigt hätten, dann hätte man schon vielfach auf Gewerkschaften verzichten können, 100%. Vielleicht hätte man die Gewerkschaften auch gar nicht gebraucht. Auch hätte man auf manchen Prozess im Arbeitsgericht verzichten können. Würde man nur Gottes Wort befolgen, das tun, was zum Beispiel hier in Kolosser 1 und 2 geschrieben steht. Also die Schlagwörter für Arbeitgeber sind: Behandelt eure Knechte gerecht und gleich. Das heißt, lieber Chef oder Arbeitgeber, mach bei gleichen Arbeiten keinen Unterschied. Mach keine Unterschiede in der Behandlung oder auch in der Entlohnung. Nicht dem einen für die gleiche Tätigkeit mehr und für den anderen, dem anderen weniger zu bezahlen. Aber das heißt auch, lieber Chef oder lieber Arbeitgeber, beute deine Arbeit oder Angestellten nicht aus. Lass deine Arbeiter auch nicht zu Dumpinglöhnen arbeiten. Ja, und schaffe schließlich gleiche Arbeitsbedingungen für alle. Natürlich wissen wir, dass heute viele Chefs, viele Unternehmen auch in großem Konkurrenzkampf stehen. Und da ist man schnell geneigt, auch die Arbeiter zu drücken, wo es nur auch geht. Und es kommt auch immer darauf an, wie die wirtschaftliche Lage aussieht. Auch ist es heute eine Frage für viele Firmen, wo lassen wir eigentlich produzieren, wenn sie irgendwelche Produkte herstellen. Und dann heißt es weiter, und unter welchen Bedingungen lassen wir in welchen Ländern produzieren? Das ist heute für viele Firmen eine wichtige Frage. Und oft ist das ja auch für uns als Verbraucher auch gar nicht so einfach. Nicht noch schlechte Arbeitsbedingungen, Korruption oder Ausbeutung mit unserem persönlichen Einkauf zu unterstützen. Das kann auch sehr schnell gehen. Oft denkt man, man kauft ein Markenfabrikat und dann wurde das irgendwo im Ausland hergestellt, wo miserable Arbeitsbedingungen waren, wo Menschen regelrecht ausgebeutet werden. Manches Mal denken wir einfach auch noch, oh, das ist aber ein günstiger Preis, Zu dem Preis, da nehme ich das sofort mit. Da können sogar zwei mitnehmen. Aber wir wissen gar nicht, was da für Arbeitsbedingungen oft dahinter stecken und wie Menschen misshandelt werden am Arbeitsplatz. Nur damit wir billige Ware haben können. Das kann auch ist auch in Lebensmitteln oft so. Doch wenn ich weiß, dass durch die Herstellung von Lebensmitteln oder anderen Produkten Menschen unter unwürdigen Bedingungen arbeiten müssen, oder wenn ihr das wisst, ich weiß nicht, ob ihr das dann mit gutem Gewissen kauft, ob ihr das dann einfach so bedenkenlos immer in den Einkaufswagen legt, ist doch mir wurscht, wie das hergestellt wird und wo es herkommt, Hauptsache ich habe einen günstigen Preis. Oder wenn ein Produkt daneben liegt, das vielleicht, wo man weiß, dass das wurde unter guten Bedingungen gefertigt und es kostet ein paar Euro mehr, wie wege ich ab? Was unterstütze ich letztendlich? Auch wir haben das als Verbraucher oft in der Hand. Wir denken, ja, unsere paar Einkäufe, das macht doch nichts aus. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Und auch wir müssen uns vor dem Herrn rechtfertigen eines Tages, was wir unterstützt haben und was nicht. Also wir sollten das auch nicht einfach leichtfertig unterstützen, wenn es für uns irgendwie möglich ist. Natürlich liegt die erste Verantwortung, entsprechend mit den Arbeitern umzugehen, bei den Unternehmen und auch im Handel, nicht beim Endverbraucher. Doch das nimmt auch uns nicht generell aus der Verantwortung. Warum nicht bei manchen Dingen einfach auf Nummer sicher gehen und auf zum Beispiel Fair Trade setzen, wo man weiß, okay, hier bekommt der Arbeiter wenigstens eine einigermaßen angemessene Entlohnung. Und die Schrift sagt ja nicht umsonst, jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und jeder von uns will auch entsprechend entlohnt werden, wenn er etwas tut. Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert, Lukas 10, Vers 7. Und jetzt gerade, wenn christliche Arbeitgeber zum Glauben an den Herrn Jesus kommen, dann sollten sie wirklich darauf achten, dass sie jetzt mit den Arbeitern so umgehen, wie es die Schrift sagt. So sollten gerade auch christliche Chefs und Unternehmer besonders darauf bedacht sein, dass sie nicht einfach zu gleichen Bedingungen wie die ungläubigen Chefs und Unternehmer produzieren und arbeiten lassen. Das wäre eine Katastrophe, wenn sie nachher genau einfach, sie kommen zum Glauben und machen genauso weiter wie vorher. Hauptsache, der Gewinn läuft und das Unternehmen wächst. Und man meint womöglich noch, da liegt ein Segen drauf, kann aber auch gar kein Segen drauf liegen. Und wie gesagt, es ist im heutigen Wettbewerb nicht immer leicht für Firmen und Chefs, alles entsprechend der Schrift zu machen und auch im Vertrauen auf den Herrn zu tun. Doch es wird immer Segen darin liegen, wenn man das tut, was Gottes Wort sagt. Und wenn man nicht einfach willkürlich nach Gewinn strebt. Denn eines müssen wir wissen, unser Herr und Gott, der hasst es buchstäblich, wenn Menschen ausgebeutet werden oder wenn Arme unterdrückt werden. Unser Herr, der hasst es. Das sollten auch wir deshalb auch hassen. Und wir wissen nur wenig davon, oder wir wissen nur ein wenig davon, wie viel Ausbeutung und Korruption heute bei vielen, vielen Unternehmen an der Tagesordnung ist. Wenn man das alles erforschen wollte, da wird man zutiefst erschrecken. Allerdings ist es nicht meine Aufgabe hier in der Predigt oder heute im Gottesdienst, alle Missstände in dieser Welt aufzuklären oder eine bessere Welt schaffen zu wollen. Das ist nicht unser Anliegen. Vielmehr ist es wichtig, in diese Welt hinein das Evangelium zu bringen, dass Situationen verändert werden. Und dass womöglich auch Chefs zum Glauben kommen und die auf einmal anfangen, das zu leben, was Gottes Wort sagt. Und dann wird es auch den Arbeitern anders gehen. Und das ist schon haufenweise geschehen, gerade auch in Europa, in unserem Deutschland, dass Chefs zum Glauben gekommen sind. Und wenn wir es wissen würden, wie viel Segen wir bis heute davongetragen haben in unserem Land, wenn wir das wüssten, da würden wir wahrscheinlich darüber staunen. Aber da, wo Unrecht Gewinn erwirtschaftet wird, da hat Gott auch keine Freude daran. Und Gott warnt sogar ausdrücklich in seinem Wort. Wir wissen, was in Jakobus 5, Vers 1 bis 4 steht, wo Jakobus wirklich auch gegen den Reichtum wettert und sagt, ihr Reichen, Weinet und heulet über euer Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Warum wettert Jakobus hier so gegen den Reichtum? Weil hier unrechtmäßiger Reichtum angehäuft wurde. In Vers 4 sagt er dann, Jakobus 5, Vers 4, siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist, schreit. Und das Rufen der Schnitter ist zu den Ohren des Herrn der Heerscharen gekommen. Hier waren Arbeiter im Werk, die haben geschwitzt, die haben gearbeitet und der Lohn wurde zurückgezogen. Oder sie wurden nicht entsprechend entlohnt für ihre Arbeit. Und vielleicht sieht es oft in dieser Welt so aus, als ob die Ungerechtigkeit und schlechte Behandlung von Arbeitern bis hin zum Zurückbehalten von Lohn manchem Unternehmen oder auch manchem Chef oder vielleicht auch großen Konzernen einen großen Vorteil einbringen würde. Sieht allgemein so aus in dieser Welt. Umso korrupter, umso besser geht es dem Unternehmen, oder? Doch sind wir uns gewiss, vor dem Herrn aller Herren bleibt dies nicht verborgen. Und diese Ungerechtigkeit, die schreit direkt zum Himmel. Und wir wissen, unser Herr Jesus wird für Gerechtigkeit sorgen. Kein Unternehmen und auch kein Chef wird auf Dauer von Gott gesegnet, der seinen Arbeitern den Lohn zurückhält oder wer seine Arbeiter ungerecht behandelt. Natürlich auch der nicht, der meint, Steuer hinterziehen zu können und Ähnliches zu tun. Auch derjenige kann Gott nicht gefallen, der sein Geld auf unrechtmäßige Weise verdient. Ja, es gibt ja auch Leute, die meinen, es ist doch egal, wie ich mein Geld verdiene. Ob das auf legalem Weg ist oder unlegal, ist nicht so wichtig. Wenn ich an Gott glaube und dann Gott einen Teil davon abgebe oder spende, dann wird es dann schon passen. Doch wisst ihr, was Gott dazu sagt? Frei übersetzt sagt Gott hierzu, entsprechend nach seinem Wort, wenn du meinst, es wäre egal, wie du dein Geld verdienst, dann brauchst du auch nicht spenden. Behalt dein Geld. Gott sagt, ich mag die Art nicht, wie du dein Geld erworben hast. Es ist Gott schon eine wichtige Sache, wie man sein Geld verdient, ob es rechtmäßig und ob es legal ist. Und dann hat Gott auch Freude, wenn wir etwas davon abgeben. Und heutzutage, da fällt es ja ohnehin immer mehr auf, dass sich solch ein ungutes Bild von Großunternehmen abzeichnet. Wie Großunternehmen heute mit ihren Arbeitern und Angestellten umgehen. Viele natürlich auch sehr gut, möchte nicht alles schlecht reden, aber es ist zurzeit immer mehr auffallend, wie große Konzerne und auch Unternehmen ihren Arbeitern oder Dienstleistern peinlichste Zeitangaben machen und ihnen alles peinlichst genau ausrechnen. Auch peinlichste Leistungsangaben machen, sodass die Leute die Arbeit fast nicht vollbringen können. Zumindest in dem Zeitraum, der dafür vorgesehen ist. Und auf der anderen Seite gibt es Unternehmen und Konzerne, die schieben Millionenbeträge vor sich her. Die wissen nicht, wohin mit dem Geld. Sie brauchen es auch nicht, um ins eigene Unternehmen zu investieren. Und auf der anderen Seite wird der kleine Arbeiter gedrückt, gedrückt, gedrückt und nochmals gedrückt, bis er fast keine Luft mehr zum Atmen hat. Das ist schon sehr paradox. Aber das erlebt man heute immer mehr. Wie sich auch Reichtum und Armut immer mehr auseinanderdriftet. Sicherlich macht er selber auch solche Beobachtungen. Aber wir können davon überzeugt sein, dass das nicht im Willen Gottes ist. Weiter möchte ich nicht darauf eingehen, ihr wisst selbst, was sich draußen in der Welt alles abspielt. Besser ist es zu wissen, was Gottes Wort in solchen Themen sagt oder zu solchen Themen. Und wie wir das aus unserem heutigen Text sehen, allein hier in Kolosser 4, Vers 1, wir könnten natürlich auch andere Textstellen noch herausgreifen, Da sehen wir, dass sich Gottes Wort sehr stark für eine gute Behandlung der Arbeiter ausspricht und auch für eine entsprechende Entlohnung. Warum sollte der Arbeiter eigentlich nicht auch bei einem Konzern oder Unternehmen, bei dem es gut geht, auch ein Stück weit am Gewinn seiner Firma beteiligt sein? Warum nicht? Warum kann der Chef nicht sagen, dieses Jahr haben wir so und so viel erwirtschaftet, ich schmeiße jetzt mal was in die Runde. Meine Arbeiter sollen auch Lohn dafür bekommen, die sollen auch ihre Freude daran haben. Chefs und Arbeitgeber, welche an den Herrn Jesus glauben, die sollten schon dafür sorgen, dass es ihren Arbeitern wirklich gut geht. Und sie werden von Gott auch dafür gesegnet werden. Denn auch ein gläubiger Chef oder jemand, der in hoher Position ist, der muss sich ja ohnehin eines Tages auch vor dem allerhöchsten Herrn rechtfertigen. Er muss sich ja auch, wenn der Jesus sein Herr ist, vor ihm rechtfertigen und sagen, ja, so und so bin ich mit meinen Arbeitern umgegangen. Und was mag das für eine Freude sein, wenn diese Arbeiter, welche einen gläubigen Chef haben zum Beispiel, auch sagen können, man merkt, dass es dieser Mann gut mit uns meint. Man merkt, dass in dieser Firma etwas anders ist als in anderen Firmen. Man merkt, dass man auch hier nicht nur eine Nummer ist, sondern dass man auch entsprechend angesehen ist oder dass man entsprechend versorgt wird. Und wenn Arbeiter das merken, dass ihr Chef gut mit ihnen meint und dass er ihnen auch bestmögliche Entlohnung gibt und sie nicht ausbeuten will, ich bin fest davon überzeugt, da steigt auch die Arbeitsmotivation. Da sagt man, ja, in diese Firma gehe ich gerne zum Arbeiten. Man muss auch arbeiten, ja, man muss hier auch Schweiß, man verliert hier auch Schweiß und seine Kraft, aber das ist ja überall so. Aber man wird nicht ausgebeutet. Der Chef tut sein Bestmögliches für uns. Und wenn man das weiß, dann geht man normal gerne in die Firma. So viel zu den Anweisungen an die Herren. Gehen wir jetzt noch einen kleinen Schritt weiter. Ein klein wenig müsst ihr noch aushalten. Denn wir kriegen hier noch eine weitere Anweisung. Denn der Apostel Paulus rundet jetzt noch diese ganze Sache ab, die hier in Vers 18 losgeht, Kapitel 3, Vers 18. Da fängt er jetzt hier in Kapitel 4, Vers 2 an, diese Sache abzurunden, indem er dazu aufruft, im Gebet zu verharren. Unser erster Punkt war von Herzen, das zweite war Anweisung an die Herren und drittens, ein dritter Punkt heißt, verharret und wachet im Gebet. Verharret und wachet im Gebet. Hier in Kolosser 4, Vers 2 sagt der Apostel Paulus, verharret im Gebet und wachet darin mit Danksagung. Dann in Vers 3 ruft er dann dazu auf, auch für ihn und für seine Mitarbeiter zu beten, damit er eine offene Tür bekommen würde, um das Wort Gottes bzw. das Geheimnis Jesu Christi auszusprechen. Und genau an diesem Schnittpunkt, da sind sich viele Ausleger nicht so ganz einig. Was gehört jetzt hier zu welchem Textabschnitt? Und genau hier das Kapitel 4, das fängt auch unterschiedlich an. Manche nehmen noch hier Kapitel 4, Vers 1 quasi zum vorherigen Textabschnitt, so macht es auch die neue Schlachtübersetzung und geben erst ab Vers 2 eine neue Überschrift. Bei mir ist ab Vers 1 eine neue Überschrift. Aber das scheint ein bisschen schwierig zu sein, denn zunächst könnte man meinen, dass diese Aufforderung des Gebets eben nur an die Herren bzw. Chefs ergeht. Doch man kann schon davon ausgehen, dass Paulus mit diesen allgemeinen Aufforderungen jetzt wieder alle Gläubigen anspricht. Und wir wissen, es ist eine Anforderung auch für dich und für mich, für uns alle, im Gebet zu verharren. Das schließt keinen von uns aus. Wie Paulus hier sagt in Vers 2, verharret im Gebet und wachet darin mit Danksagung. Schlachter 2000 sagt, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Und wir finden viele ähnlichen Aufforderungen in der ganzen Heiligen Schrift. Und gerade auch der Apostel Paulus, er ist jemand, der uns eigentlich unermüdlich auf das Gebet hinweist. Schon anfangs im Kolosserbrief, aber auch in Kolosser 3, Vers 17, da kommen wir nachher noch drauf. Immer wieder spricht er das Gebet an. Betet, wir beten für euch, betet ihr für uns, seid ausdauernd im Gebet, verharret im Gebet. Wir finden viele solche Anweisungen. Und Er sagt, zumindest in diesem Textabschnitt, ihr Männer, ihr Frauen, ihr Kinder, ihr Knechte, ihr Herren, bleibt dran am Gebet. Vergesst auch das Gebet nicht. Ja, muss man das extra sagen? Ganz sicher. Denn gerade das Gebet wird so schnell vernachlässigt. Ich bin auch überzeugt, man muss immer wieder auch Predigten halten über das Gebet, dass man wieder entfacht wird zum Gebet, dass man wieder sieht, wie wichtig das Gebet ist. Es gibt auch manche Christen, die denken, Gebeten, ja, vielleicht schon eine wichtige Sache, aber ich habe dies und jenes zu tun und heute ist so viel dran und ja, beten kann ich, wenn ich dann mal nichts Besseres zu tun habe. Beten kann vielleicht der Pastor, der vollzeitlich tätig ist und so weiter. Oder ich bete, wenn ich dann dieses oder jenes erledigt habe, dann kann ich vielleicht mal beten. Aber liebe Freunde, Geschwister, wer so denkt, der zeigt damit, dass er wahrscheinlich ganz gut ohne Gebet zurechtkommen möchte oder meint, ganz gut ohne Gebet zurechtzukommen. Wenn ich zuerst dieses getan habe, dann gehe ich vielleicht mal ins Gebet. Ich bin davon überzeugt, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht zum Gebet kommen. Denn dann bist du wahrscheinlich so müde oder ist wieder etwas anderes dran, dass du gar nicht mehr zum Gebet kommst. Solange man so denkt, wird man kaum zum Beten kommen, wenn Gebet so wenig Bedeutung hat. Wenn ich aber weiß, dass unser Herr grundlegend gebeten werden will für alles, was ich tue, und dass letztendlich alles, was ich tue, von ihm abhängig ist, so wird es mich viel schneller ins Gebet treiben. Der Jesus sagt nicht umsonst, ohne mich könnt ihr nichts tun. Es ist nur seine Gnade, wenn uns dann manches gelingt und wenn wir so durch den Alltag kommen, es ist nur seine Gnade. Aber es ist alles von ihm abhängig. Und wenn wir meinen, wir brauchen nicht zu beten, das ist Zeitverschwendung, ist eine leidige Last, ist nicht so wichtig, dann werden wir auch unendlich viel Segen verlieren. Der Herr will uns geben und er kann es nicht. Gebet ist wichtig, man kann es nie genug betonen, dass man dem Gebet Platz einräumen muss. Jemand hat einmal gesagt, das beste Maß, an dem man einen Christen messen kann, das ist das Maß, wenn man ihn fragt, wie sieht dein Gebetsleben aus? Weil so besteht dein Christsein, wie dein Gebetsleben. Und wie schnell gerät das Gebet eben an die letzte Stelle? Und Paulus sagt das bestimmt auch nicht ganz umsonst hier, im Anschluss an die Chefs und Unternehmer oder an die Herren. Wenn wir denken, was ein Chef oder ein Unternehmer täglich für Aufgaben, für Verpflichtungen, für Termine, für Aufträge und Besprechungen im Nacken hat. Und dann sollte er auch noch Zeit nehmen zum Gebet. Dann zu sagen, ich habe jetzt gerade keine Zeit, ich muss beten. Das hat bei mir mal einen tiefen Eindruck hinterlassen, als ich von amerikanischen Geschwistern hörte, die in einer amerikanischen Firma sind, auch von Chefs und Leuten, die eben höheren Ranges einer Firma sind, dass diese Leute jeden Tag ganz bewusst sich Zeit genommen haben, und zwar an der besten Tageszeit, ich weiß nicht, wann das war, mittags von 1 bis 2 oder von 11 bis 12, wann das genau war. Jedenfalls haben sie sich ganz bewusst rausgenommen von aller Betriebsamkeit, haben alles stehen und liegen lassen und sind ins Gebet gegangen. Halbe Stunde oder eine Stunde, ich weiß nicht genau. Täglich. Die beste Zeit für Gebet. Das kann natürlich nicht jeder Arbeiter tun. Hey Chef, ich muss jetzt mal zum Gebet gehen. Oder dass man sich auf der Toilette verdrückt und betet, das geht nicht, ist ja klar. Aber wenn es möglich ist, täglich eine Zeit einräumen und sagen, es mag sein, was will letztendlich, ich brauche diese Zeit mit meinem Herrn, ich muss ihm die Dinge bringen. Gebet ist wichtig. In all der Betriebsamkeit zu sagen, jetzt ist Wichtigeres dran, nämlich Gebet. Und das nicht nur einmal in der Woche, sondern täglich. Frage, wann hast du es das letzte Mal geschafft, dich von aller Betriebsamkeit loszureißen? Oder auch von aller Unterhaltungen oder von allen Dingen, die du dir vorgenommen hast. Und zu sagen, jetzt ist nichts wichtiger als Gebet. Vergessen wir nie die Dringlichkeit des Gebetes. Auch ich muss es mir immer wieder selbst sagen. Auch Pastoren oder vollzeitige Mitarbeiter, die werden schnell immer wieder in irgendwelche Betriebsamkeiten hineingeleitet. Es gibt vieles zu tun und es gibt mancherlei Termine oder auch Dinge, die es auszuarbeiten gibt. Und man kann auch schnell dahin kommen, ja, Gebet hat nicht mehr die Priorität bei mir. Man muss immer wieder darauf zurückkommen. Und das Wort Gottes sagt uns an anderer Stelle, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das ist traurig, wenn es so ist. Und auch unser Herr Jesus, er hätte es bestimmt nicht nötig gehabt, aber er hat sich immer wieder Zeiten herausgenommen, um zu beten. Manchmal hat er sich sogar losgerissen von den Menschen. Es wäre noch so viel zu tun gewesen. Der hat noch geschrien, der hat noch gesagt, Jesus, ich will zu dir, den müsste man noch heilen. Und Jesus sagt, jetzt ist Feierabend, ich habe noch Wichtigeres zu tun. Ich gehe jetzt da drüber auf einen hohen Berg und da nehme ich mir viel Zeit und Ruhe mit meinem himmlischen Vater. Und manchmal hat er sogar ganze Nächte durchgebetet. Wie der Herr Jesus das immer gemacht hat, das kann ich euch nicht sagen. Ich staune auch immer wieder, wie der Apostel Paulus das gemacht hat. Was so eine Konzentration und was so eine Priorität darauf liegen muss, wenn man sich losreißen kann von Menschenmassen und dann auch berechtigt sagen kann, hey, jetzt ist Feierabend, ich habe keine Zeit, auch nicht mehr für ein Gespräch oder ein Telefonat, ich muss jetzt mal wieder beten. Oder das ist meine Gebetszeit. Stellen wir bitte Gebet nicht so hin, als wäre es das Unnötigste, was es gibt. Oder als ob es Zeitverschwendung wäre. Denn von Gebet ist alles abhängig, aber auch alles. Der Herr Jesus sagt sogar, seht zu, wachet und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wachet. Und da ist auch Beten damit gemeint. Markus 13, 37. Und wenn Paulus hier sagt, verharret im Gebet oder seid ausdauernd im Gebet, dann meint er natürlich ein regelmäßiges Beten, ein Dranbleiben im Gebet, ein beständiges Beten. Ob das persönlich ist oder in der Gemeinde. Persönlich soll man dranbleiben, aber die Gemeinde muss genauso dranbleiben. Und eigentlich ist ein Gebetsabend im Monat viel zu wenig. Normal sollte man sich mindestens wöchentlich zu einem Gebetsabend treffen. Das wäre inbrünstiges Beten der Gemeinde. Ja, manchmal sagen wir, wenn eine besondere Not vorliegt, oh, jetzt müssen wir aber beten, jetzt ist die Lage so schlimm, jetzt müssen wir beten, was die Zeit hält. Und dann hat man auf einmal Zeit. Und ist die Not wieder vorbei, dann ist nicht mehr so wichtig. Warum sind wir nicht ständig so brennend? Warum sind wir nicht ständig so solche Leute, die ein Verlangen haben, für die Anliegen des Herrn einzutreten, im Gebet vorwärts zu gehen? Warum wird so wenig gebetet, wenn keine besondere Not vorliegt? Prinzipiell sollten wir immer ein Verlangen haben, im Gebet zu verharren. Verharret im Gebet und wachet darin mit Danksagung. Das ist das Zweite, was der Apostel Paulus hier sagt. Und wachet darin mit Danksagung. Was meint er? Wachet darin mit Danksagung. Ja, ich muss wachsam sein in Bezug auf Danksagung, dass ich die Danksagung nicht vergesse. Denn wenn ich ins Gebet gehe und dann im Gebet auch überlege, Herr, für was kann ich dir heute danken? Oder für die letzte Zeit, für was kann ich dankbar sein? Was habe ich heute auch im Kleinen erlebt? Und wenn ich ihm dann diesen Dank bringe, dann erweise ich meinem Herrn Ehre. Ja, du hast es gemacht, Herr, und das kommt auch von dir. Ja, und da fällt mir noch mal was ein. Auch, das habe ich heute auch so Gutes erlebt. Danke, danke, Herr. Und andererseits werde ich auch vor Undankbarkeit und vor Unzufriedenheit bewahrt. Wisst ihr, wenn man den Blick für Dank verliert, dann ist man so schnell unzufrieden. Ja, was ist denn überhaupt Besonderes? Und ja, ist ja nichts Großartiges. Es muss nicht immer das Großartige sein. Danke dem Herrn auch für alles Kleine. Und die Unzufriedenheit wird von deinem Herzen weichen. Unser Herr, der segnet Gebet mit Danksagung. Er segnet es einfach. Das hat uns Paulus erst hier in Kolosser 3, Vers 17 gesagt, wo er sagt, was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Er setzt es noch hier so dran in Kolosser 3, Vers 17 und dankt Gott und dem Vater durch ihn. Paulus wusste, was es heißt, im Gebet zu verharren und Gott für alles zu danken. Wir dürfen seinem Beispiel folgen. Und Paulus war sich andererseits auch völlig darüber bewusst, er selbst hat auch nicht die Kraft für alles. Und er bringt es auch hier zum Ausdruck dann in den folgenden Versen hier, dass er ein Anliegen dafür hat, dass die Geschwister auch für ihn beten. Bitte betet auch für mich, sagt er an dieser Stelle, damit ich ein Wort bekomme zur rechten Zeit und so weiter. Auch Prediger, Missionare, Pastoren, aber schließlich jeder von uns ist angewiesen auf Gebet. Gegenseitiges Gebet. Bete für deine Geschwister. Bete für die Gemeinde. Bete für die Missionare. Nicht nur einmal im Monat, bring sie dem Herrn regelmäßig, beständig, beharrlich. Natürlich auch andere Anliegen und Menschen. Wir benötigen dringlich gegenseitig das Gebet. Gott möchte, dass wir füreinander beten und dass durch Gebet sein Werk mitten auch im Feindesgebiet getragen und aufgebaut wird. Wisst ihr, wenn nicht gebetet wird, dann können wir auch im Feindesgebiet nicht bestehen. Das ist fast unmöglich. Und so kann sich auch nichts aufbauen. So möchte ich jetzt aber auch zum Schluss kommen. Unser heutiges Thema war Umgang mit Arbeitern. Damit waren die Herren und Chefs gemeint. Und das Gebet. Umgang mit Arbeitern und das Gebet. Das war unser Thema. Und wir haben unter anderem gesehen, wie gut es ist, dem Herrn von Herzen zu dienen. Aber auch wie gut es ist, wenn Herren oder Chefs Gottes Anweisungen befolgen. Und wir haben jetzt zum Schluss wieder ein wenig davon erkannt, wie wichtig es ist, im Gebet zu verharren. Möge Gott dir und mir, möge Gott uns dazu helfen, dass wir vieles davon umsetzen können. Und es vielleicht auch nicht versäumen, an dieser Stelle auch mal ganz besonders an Herren und Chefs, aber auch für Arbeiter in unserem Land im Gebet zu denken. Amen.